ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Ein anderes Europa als vorher. Die EU-Bürger haben gewählt.
Kürzlich haben wir ja über die indische Parlamentswahl als die größte demokratische Wahl der Welt berichtet, was die Zahl der Wahlberechtigten angeht. Gestern Abend nun ist die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt zu Ende gegangen, die Wahl zum EU-Parlament. Und jetzt schauen wir nochmal speziell auf das deutsche Europawahlergebnis insgesamt und hören Reaktionen auf dieses Ergebnis im Bericht unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski.
Die Union klar vorne, die AfD zweitstärkste Kraft und die Ampelparteien abgestraft. Bei der SPD ist die Stimmung tief im Keller. Ihr historisch schlechtes Ergebnis bei der Europawahl vor 5 Jahren hat sie nochmal unterboten.
Da gibt's überhaupt nichts drum herum zu reden. Für uns ist das ein ganz bitteres Wahlergebnis,
sagt Generalsekretär Kevin Kühnert. Die SPD hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Wahlkampf offensiv plakatiert, obwohl er gar nicht zur Wahl stand. Aber als Zugpferd hat sich Scholz nicht erwiesen und deshalb geht das bittere Ergebnis auch mit ihm nach Hause. Aber Parteichefin Saskia Esken will keine Personaldebatten aufkommen lassen über den wenig beliebten Bundeskanzler.
Der Bundeskanzler hat das Vertrauen und wir werden ganz klar in dieser Legislatur in den nächsten Monaten auch darlegen, mit welcher Politik wir das Land voranbringen wollen.
Die Union will umso mehr darüber reden, welche Zukunft Scholz und die Ampel noch haben. CDU-Chef Friedrich Merz.
Dies ist für die Ampel vor der Bundestagswahl die wirklich letzte Warnung. Sie schaden unserem Land mit Ihrer Politik, die Sie machen. Jetzt wirklich eine Kurskorrektur zu vollziehen, das ist im Interesse unseres Landes dringend notwendig.
Und CDU-Generalsekretär Linnemann legt dem Kanzler nahe, die Vertrauensfrage zu stellen. Die Union fühlt sich gestärkt, fordert von der Bundesregierung jetzt eine zweite Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu unterstützen. CDU und CSU haben mehr als doppelt so viele Stimmen geholt wie die SPD, aber trotz der Ampelschwäche konnte die Union gegenüber 2019 nur wenig zulegen. Anders als die AfD. Sie hat rund 5 Prozentpunkte dazu gewonnen und in den ostdeutschen Bundesländern ist sie klar stärkste Partei. AfD-Chef Tino Chrupalla verweist auf die anstehenden Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
Es gibt viel Rückenwind mit diesem Ergebnis. Vor allen Ampelparteien sind wir. Also mehr Rückenwind für die Landtagswahlen im Osten gibt es ja für uns nicht. Macht zuversichtlich und wir werden und wollen auch diese gewinnen.
Die Analysen von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD zeigen, die AfD-Wähler wollen weniger Zuwanderung, haben Sorge vor dem Einfluss des Islam und halten anders als die große Mehrheit der Wähler die AfD für keine rechtsextreme Partei. Deutlich auch, die AfD-Wähler wollen weniger Unterstützung für die Ukraine und ein besseres Verhältnis zu Russland. Das gilt auch für die Wähler des neu gegründeten BSW, das auf Anhieb auf rund 6% kommt, vor allem auch wegen Bündnischefin Sarah Wagenknecht.
Ich bin so erleichtert und freue mich riesig über dieses Ergebnis.
Die schwersten Stimmenverluste haben die Grünen zu verzeichnen. Zum einen hat ihr Kernthema Klimaschutz diese Wahl kaum geprägt, zum anderen findet die Wirtschaftspolitik der Grünen nur wenig Zustimmung. Und bei den Jungwählern verzeichnen die Grünen besonders heftige Verluste, Parteichefin Ricarda Lang.
Ich glaube, wir erleben insgesamt eine sehr andere Situation, auch eine andere gesellschaftliche Stimmung als 2019. Die Menschen sind verunsichert.
Leichte Verluste verzeichnet auch die FDP. Bei Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann überwiegt aber die Erleichterung. Viele Vorwahlumfragen hatten noch schlechter ausgesehen.
Es ist ein guter Abend für die Freien Demokraten und ab sofort, ab morgen früh, gehen wir in den Bundestagswahlkampf.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Für die Ampel könnten die Fliehkräfte nun noch größer werden. Nächste Nagelprobe, die schwierigen Verhandlungen über den kommenden Bundeshaushalt.
In unserem Nachbarland Frankreich hat der Ausgang der Europawahl bereits in wenigen Wochen nationale Auswirkungen. Denn die rechtsnationale Partei Rassemblement National um Marine Le Pen hat bei der Europawahl mehr als doppelt so viele Stimmen bekommen wie das politische Lager von Staatspräsident Emmanuel Macron. Und dieser Umstand hat Macron zu der Entscheidung veranlasst, eine Neuwahl des französischen Parlaments, der Nationalversammlung, anzusetzen. Aus Paris berichtet unser Korrespondent Kai Rienecker.
Die Wahlniederlage für Präsident Macron fiel so aus, wie es die Umfragen vorhergesagt hatten. Und trotzdem kam der Schritt des französischen Präsidenten überraschend. In einer kurzfristig angesetzten Fernsehansprache wies Emmanuel Macron darauf hin, dass rechtsextreme Parteien in Frankreich bei der Europawahl nun fast 40% erreicht hätten. Es bestehe Handlungsbedarf, so Macron. Ich, der ich immer daran geglaubt habe, dass ein geeintes, starkes und unabhängiges Europa gut ist für Frankreich, kann mich nicht mit dem Wahlergebnis Ergebnis abfinden. Der Aufstieg der Nationalisten, der Demagogen, ist eine Gefahr für unsere Nation, aber auch für unser Europa und für den Platz Frankreichs in Europa und in der Welt. Und dann kündigte er an, nach Artikel 12 der Verfassung die Nationalversammlung noch am Abend aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Damit geht Macron auf eine zentrale Forderung des Rassemblement National ein. Der erst 28-jährige Spitzenkandidat der extrem Rechten, Jordan Bardella, hatte nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der ersten Prognosen eben diese Auflösung der Nationalversammlung gefordert. Diese Europawahl, so Bardella vor jubelnden Anhängern, sei der Tag 1 der Nach-Macron-Ära. Nach diesem historischen Ergebnis für den Rassemblement National haben die Franzosen ihre Zugehörigkeit zu Frankreich ausgedrückt, für die Souveränität Frankreichs, für seine Identität, für Sicherheit und Wohlstand. Sie sind für ein Europa der Nationen. Die Franzosen haben heute Abend dafür gestimmt, dass wir unsere Migrationspolitik wieder selbst in die Hand nehmen, dass der Staat die Oberhoheit hat über jeden Quadratmeter des Landes. Der Rassemblement National kommt auf rund 32% und damit auf ein historisches Ergebnis. Das sind doppelt so viele Stimmen, wie das Macron-Lager bekommen hat, das mit rund 15% nur knapp auf Platz 2 landete. Direkt dahinter die wiedererstarkten Sozialisten mit Spitzenkandidat Raphael Glücksmann. Dieser warf Präsident Macron vor, zu schnell gegenüber dem Rassemblement National nachgegeben zu haben. Ab sofort gehorcht der Präsident der Republik Jordan Bardella. Diese Parlamentsauflösung ist der letzte Akt einer völlig verantwortungslosen Regierung. Auch die extreme Linke konnte deutlich zulegen auf 9%. Und dann schafft es noch eine andere rechtsextreme Partei mit dem Namen Reconquête, also Wiedereroberung, auf gut 5%. Ihre Spitzenkandidatin Marion Maréchal ist eine Nichte von Marine Le Pen, der Leitfigur des extrem rechten Rassemblement National. Damit haben die Rechtsextremen in Frankreich bei der Europawahl zusammen fast 40% eingefahren. Präsident Macron hat im Europawahlkampf stets das direkte Duell mit dem Rassemblement National gesucht und hat nun verloren. Die Neuwahlen sollen bereits in 3 Wochen stattfinden. Gewählt wird in 2 Runden am 30. Juni und 7. Juli.
Die Parteienfamilie der EVP, der Europäischen Volkspartei, zu der auch die CDU und die CSU gehören, haben gestern verständlicherweise Party gemacht in Brüssel, haben eine Wahlparty gefeiert. Mittendrin Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin und damit das ranghöchste Mitglied der EVP-Familie. Aber bevor sie als Kommissionschefin in eine zweite Amtszeit gehen kann, wird die EVP noch einen anstrengenden Verhandlungsmarathon erfolgreich hinter sich bringen müssen, der noch in der Nacht begonnen hat. Es ist also auch eine Wahlparty mit Fragezeichen und vielen Unsicherheiten, die unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist da gestern Abend beobachtet hat.
Gestern 18.45 Uhr, Stanhope Hotel in Brüssel, Wahlparty. Ursula von der Leyen wird erwartet. Ursula 2024 steht in großen Buchstaben an der Wand. Parteifreunde und Parlamentarier pendeln zwischen guter Laune und totaler Unsicherheit, trotz der guten Wahlergebnisse aus Deutschland.
We have Ursula von der Leyen. Wir haben die Ursula von der Leyen.
Wichtigste Frage, wird alles gut laufen für Ihre Spitzenkandidatin? Kann sie noch mal an die Spitze der EU-Kommission? Kann sie noch mal mitbestimmen, wie es für Europa weitergeht? Plötzlich ist sie da, wie aus dem Nichts. Sie huscht in Windeseile auf das Podium. Sie baut sich auf vor jungen Leuten, die Wahlplakate halten.
Dankeschön. Dankeschön. Viele Grüße hier von Brüssel nach Berlin. Und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch für das tolle Ergebnis, das ihr vorgelegt habt. Stärkste Kraft, stabil, in schwierigen Zeiten.
Wieder Jubel. Dann huscht sie so schnell aus dem Saal, wie sie gekommen ist. Fragen beantwortet sie nicht, auch wenn sie Wahlsiegerin ist. In Brüssel zähle das manchmal nicht so viel, heißt es. Dazu muss sie von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen und vom neuen Europaparlament gewählt werden. Die Parteien der Mitte sind sich eigentlich einig, dass die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament den Kommissionschef oder die Chefin stellen darf. Aber noch braucht es hier viel Überzeugungsarbeit.
Wir arbeiten dafür. Stabilität in Europa. Mit Ursula von der Leyen an der Spitze der Kommission würden wir das haben.
Sagt der Chef der deutschen CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspari.
Und ich hoffe, dass die anderen demokratischen Parteien das Wahlergebnis auch akzeptieren.
Ursula von der Leyen hat nicht ausgeschlossen, sich notfalls auch auf jene Kräfte zu verlassen, die für die anderen bisher noch No-Gos waren, namentlich die Rechtspopulisten um die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni. Europaparlament, 22 Uhr. Manfred Weber, der Partei- und Fraktionschef der EVP, muss sich genau mit dieser Frage herumschlagen. Will sich Ursula von der Leyen notfalls auch von Rechtspopulisten mitwählen lassen, wenn es mit anderen Parteien nicht reicht?
Ja, wer Ursula von der Leyen kennt, wer mich als Parteichef der EVP kennt, wer die Christdemokratie kennt, der wenn man dazu Fragen stellt, wo wir stehen, dann erschüttert mich das ehrlich.
Am Ende liege der Ball im Feld der anderen Parteien, Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale.
Wenn die drei großen Parteienfamilien Europas zusammenarbeiten, dann hätten wir 55% der Mandate. Dann würden sich alle anderen Fragen erübrigen. Aber bis heute habe ich keine Bestätigung, dass das Wahlergebnis auch akzeptiert und respektiert wird.
Dann der Schock am Abend. Emmanuel Macron will Neuwahlen in Frankreich. Und eine bange Frage, ist auf ihn noch Verlass, wenn es um die Unterstützung für Ursula von der Leyen geht? Europa müsse schnell Handlungsfähigkeit beweisen, das spreche für eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen an der Spitze der Kommission. Eine Hoffnung der Christdemokraten. Noch ist nicht klar, wie es ausgeht für die mächtigste Frau Europas, die das auch in den kommenden 5 Jahren bleiben will.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Jetzt bin ich verbunden mit Sven Simon, dem Spitzenkandidaten der hessischen CDU. Die rechtspopulistischen Parteien haben deutlich zugelegt in der EU. Sie werden von Wahl zu Wahl stärker. Wie wollen Sie in der EVP-Fraktion künftig mit diesen Parteien umgehen? Ignorieren oder zusammenarbeiten?
Ja, sie sind stärker geworden. Trotzdem ist die Europäische Volkspartei noch mit weitem Abstand die größte und stärkste Fraktion im Europäischen Parlament. Unsere drei roten Linien waren vor der Wahl klar und sind auch nach der Wahl klar. Erstens proeuropäisch, zweitens pro-Rechtsstaat, drittens pro-Ukraine. Nur mit diesen Fraktionen oder Parteien kommt überhaupt eine Zusammenarbeit in Betracht. Und das von der Leyen-Bündnis aus EVP, Sozialdemokraten und Liberalen hat eine Mehrheit, sodass es jetzt darum geht, für Stabilität zu sorgen und eine Mehrheit für Ursula von der Leyen zu beschaffen.
Genau, sie strebt ja eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin an und da wird die Unterstützung der EVP-Fraktion nicht ausreichen. Wie wollen Sie denn Mehrheiten für Sie sichern? Auf wen werden Sie zugehen und welche Zugeständnisse sind Sie möglicherweise bereit zu machen?
Wir werden jetzt sehr schnell zugehen. Heute noch wird Ursula von der Leyen zugehen auf die Liberalen, auf die Sozialdemokraten. Natürlich werden wir auch mit den Grünen sprechen. Und dann geht es darum, schauen Sie, die Welt ist ja nicht friedlicher geworden nach dieser Wahl. Wir haben diesen schrecklichen Krieg gegen die Ukraine. Wir haben in den Vereinigten Staaten von Amerika im November Wahlen, wo wir nicht sicher wissen, wie es danach um die Sicherheit der Europäer bestellt ist. Deshalb geht es jetzt um Stabilität. Das werden die anderen Fraktionen genauso sehen wie wir. Und dann geht es auch darum, einen Teil der Politik, die wir angefangen haben, fortzusetzen. Teilweise wird es Korrekturen geben müssen. Der Wahlkampf hat ja auch gezeigt, dass es Unzufriedenheiten gibt. Und darauf wird man eingehen müssen, damit wir die rechtsradikalen, Rechtspopulisten, Antieuropäer zurückdrängen. Und das kann man am besten durch eine gute und bessere Politik tun.
Wahrscheinlich gerade auf dem Gebiet der Migrationspolitik, das ja von den rechten Parteien sehr stark in den Vordergrund gerückt worden ist. Sie selbst haben bei Wahlkampfauftritten vor dem Scheitern des EU-Projekts gewarnt und zur Rettung Härten in der Migrationspolitik für unvermeidlich erklärt. Welche konkreten Vorschläge werden Sie denn dafür in die neue Wahlperiode einbringen? Was soll sich ändern?
Wir haben nach 8 Jahren Verhandlungen ja das gemeinsame Paket über Asyl und Migration verabschiedet. Das wird aber noch einige Zeit dauern, bis das in Kraft tritt. Wir werden die Zahlen signifikant senken müssen. Wir müssen diesen kriminellen Organisationen das Handwerk legen. Es dürfen nicht mehr die Schlepper entscheiden, wer nach Europa kommt, sondern wir müssen das entscheiden. Und das geht natürlich nur mit unserem Engagement. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass ein Schutz durch Europa auch ein Schutz in Europa heißt. Es wird Geld kosten, aber Geld ist auch da und wir werden die Menschen menschenwürdig unterbringen und uns darum kümmern. Aber es kann nicht jeder, der ein besseres Leben sucht, nach Europa kommen. Und da werden wir jetzt auch sehr bald signifikant die Zahlen senken müssen. Ansonsten verlieren wir die Akzeptanz der Menschen. Ursula von der Leyen hat damit schon begonnen. Sie ist nach Mauretanien, Ägypten, Tunesien und in den Libanon gereist. Und dann muss mit diesen Staaten darüber gesprochen werden, wie die Menschen menschenwürdig untergebracht werden, um das elendige Sterben im Mittelmeer zu beenden.
Eben haben Sie allerdings gesagt, sobald Sie das jetzt angehen wollen und müssen, es wird lange dauern, wichtige Maßnahmen gerade auch in der Migrationspolitik umzusetzen. Wird denn da die Legislaturperiode möglicherweise schon längst verstrichen sein, bevor Sie da Ergebnisse haben?
Nein, das lange Dauern bezieht sich auf den Asyl- und Migrationspakt und die Regelungen, die darin getroffen werden. Wir werden vorher tätig werden müssen und Ursula von der Leyen ist ja auch schon tätig geworden.
Sie haben sich auch für einen neuen Vertrag ausgesprochen, der die EU handlungsfähiger machen soll. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch daran, wie schwierig das gewesen ist, den geltenden Vertrag überhaupt erstmal in Kraft zu setzen damals. Wie soll denn dieser neue EU-Vertrag aussehen?
Ja, es ist so offensichtlich und im hessischen Wahlkampf habe ich auch eine ganz klar proeuropäische Stimmung wahrgenommen, dass wir in den Bereichen und Politikfeldern Handel, Investitionsschutz, Energie, Digitalisierung, Verteidigung, Sicherheit in der Rüstungsindustrie einen proeuropäischen Schritt der Integration nach vorne brauchen und diese Erkenntnis muss sich durchsetzen in den Hauptstädten. Das wird ja nicht primär im Europäischen Parlament entschieden, aber es ist doch so offensichtlich, dass die Europäer, wenn sie in der Welt noch eine Rolle spielen wollen, wenn wir unsere Art zu leben aufrechterhalten wollen, geschlossen auftreten müssen in der Welt. Und ich habe da schon die Hoffnung, dass sich diese Erkenntnis und Einsicht auch in den Hauptstädten durchsetzt.
Die beiden größten Fraktionen im EU-Parlament waren ja immer und sind auch künftig zum einen die konservative und christdemokratische EVP-Fraktion und zum anderen die sozialdemokratische Fraktion. Und verbunden bin ich jetzt mit Udo Bullmann, dem Spitzenkandidaten der hessischen SPD. Ihre Partei hat im Wahlkampf auf ihren Plakaten mit dem Gesicht von Bundeskanzler Olaf Scholz geworben. Herausgekommen sind dabei für die SPD bundesweit magere 14%. Bedanken Sie sich dafür beim Bundeskanzler, weil er Ihnen dazu verholfen hat?
Ich glaube, wir haben eine sehr schwierige Wahl hinter uns und eine Wahl mit dem schlechtesten Ergebnis, das wir jemals hatten bei einer Europawahl. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie das kommt. Aber es ist nicht ganz fair, das sozusagen alles Olaf Scholz in die Schuhe zu schieben.
Wen würden Sie es noch in die Schuhe schieben wollen?
Wenn ich sagen darf, was mir aufgefallen ist im Wahlkampf, Menschen sind tief verunsichert. Die Covid-Zeit war hart, Inflation hat Geld gekostet und die Kriege in der Nachbarschaft machen Menschen unsicher. Und vor dem Hintergrund muss man in der Tat neue Sicherheiten bieten. Man muss klare Sprache sprechen und man muss mit Leidenschaft und mit Herz dafür kämpfen, dass wir das in Europa richten und dass keiner zurückbleibt. Das ist zu kurz gekommen und deswegen haben die Hassprediger und die am rechten Rand ihr Geschäft machen können, insbesondere in Ostdeutschland. Das müssen wir dringend ändern.
Stärkste Fraktion im EU-Parlament ist die konservative und christdemokratische EVP-Fraktion, das politische Lager der amtierenden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die für eine zweite Amtszeit nicht nur die EVP benötigen wird. Sind Sie, ist Ihre sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament bereit, Frau von der Leyen zu unterstützen bei Ihrem Versuch, sich eine zweite Amtszeit zu sichern?
Christdemokratischen Kollegen hören das nicht gerne, aber Frau von der Leyen und auch Herr Weber haben gerüttelt Anteil an der Rechtsentwicklung in Europa. Sie haben die Sozialdemokraten aus den Regierungen verdrängt, beispielsweise in Finnland und in Schweden. Sie haben mit den Rechtsradikalen paktiert. Sie laufen Frau Meloni in Italien, der Postfaschistin, hinterher und machen rechtes Gedankengut auf die Art und Weise salonfähig in Europa. Wir werden sehen, wo die Christdemokraten hinsteuern. Also einen Pakt mit Rechtsradikalen wird es auf jeden Fall mit uns nicht geben.
Das könnten Sie ja gemeinsam mit der liberalen Fraktion zum Beispiel verhindern, indem Sie sagen, ja, wir unterstützen Frau von der Leyen, damit sie eben nicht auf rechte Stimmen angewiesen ist. Na,
dann muss sie mal erklären, dass sie nicht nach rechts blinkt und abbiegt. Das hat sie bisher nicht getan. Wir haben sie mehrfach aufgefordert, sich klar zu einem demokratischen Bündnis zu bekennen, die Karten auf den Tisch zu legen, sich mit uns dann auch zusammenzusetzen. Das werden wir sehen, ob sie das tut.
Das rechtspopulistische Lager in Europa, Sie haben es auch gerade gesagt, geht gestärkt aus der Wahl hervor. Die Europa skeptisch bis ablehnend betrachten, jedenfalls in Gestalt der EU, gewinnen hinzu. Europafreundliche Politik wird abgestraft. Sie sitzen ja schon seit 1999 für die SPD im Europaparlament. Was wollen Sie dieser Entwicklung in der neuen Legislaturperiode entgegensetzen?
Ich glaube, dass wir selten so viel Turbulenzen in der Welt hatten, die auch natürlich die unmittelbaren Lebensverhältnisse in Deutschland berühren wie in den letzten Jahren. Denken Sie an den Überfall Putins in der Ukraine, an die Eskalation, die das auch auf den Märkten der Energieversorgung verursacht hat. Denken Sie an die harten Corona-Jahre. Ich habe es bereits erwähnt. Menschen haben Sehnsucht nach neuen Sicherheiten. Und gerade Reformparteien wie wir Sozialdemokraten können dann nicht glauben, dass wir im Schlafwagen oder mit angezogener Handbremse Mehrheiten sichern. Wir müssen in der Tat sagen, wo wir die Menschen in Europa hinführen wollen und auch klar uns dazu bekennen, dass es anders als bei den Rechten. Es gibt keinen einfachen Weg zurück in das Vorvorgestern. Die Zeiten sind vorbei, sie haben sich geändert. Mindestlöhne hoch, ein klares Bekenntnis dazu, dass bei der Energietransformation, die nötig ist, keiner zurückbleibt, dass wir niemand auch mit finanziellen Schwierigkeiten alleine lassen. Es muss eine klare Handschrift geben, dann werden wir auch wieder andere Mehrheiten haben.
All das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, gilt ja nicht nur für die EU-Ebene, sondern auch für die nationale Ebene. Jetzt haben wir in Frankreich erlebt, dass Präsident Macron eine klare Konsequenz zieht aus der Niederlage, die sein politisches Lager erlitten hat, zugunsten des rechtsnationalen Rassemblement National. Er ruft eine vorgezogene nationale Parlamentswahl aus. Was würden Sie denn dem Bundeskanzler, Ihrem Parteifreund Olaf Scholz, empfehlen? Welche Konsequenzen sollte er bundespolitisch ziehen aus dem Europawahlergebnis?
Ich glaube, dass Europa im Moment darauf wartet, dass Berlin stabil steht und dass wir nicht uns feige verdrücken vor der Verantwortung, sondern dass wir Führung zeigen, vielleicht sogar ein bisschen mehr Führung, als wir das in der Vergangenheit getan haben, nicht mit German Vote auffallen. Das hatten wir eigentlich mal versprochen, nie wieder zu tun. Das ist auch ein Appell an die FDP. Sie hat sich
also sich zu enthalten bei Uneinigkeit in der Koalition daheim.
So ist es. Das war die feste Aussage der Koalitionsvereinbarung. Ich habe sie selber mitverhandelt. Beim Europakapitel, Herr Lindner war stolz darauf, sich nie wieder enthalten zu wollen. Vielleicht können wir zu diesem optimistischen Geist zurückfinden.
Aber wenn die Koalition nicht dazu in der Lage ist in Deutschland, dann ist sie vielleicht auch nicht mehr die Richtige an diesem Platz, oder?
Ich hoffe sehr, dass man sich besinnt jetzt.
Gewonnen hat die Union. Sie liegt bei 30% in Deutschland und in Hessen. Gewonnen hat auch die AfD. Sie ist zweitstärkste Kraft geworden in Deutschland mit fast 16% und drittstärkste in Hessen mit 13,6. Die Grünen sind abgestürzt. Deutschlandweit sind es knapp 12%, in Hessen 1% mehr. Darüber habe ich gesprochen mit Martin Häusling. Er ist der Spitzenkandidat der hessischen Grünen für die Europawahl, ist Biolandwirt und Klimaschützer, sitzt seit 15 Jahren im Europaparlament, zieht auch diesmal wieder ein. Ein persönlicher Erfolg für ihn, aber mit ziemlich bitterem Beigeschmack aus Sicht der Partei. So große Verluste sind es für die Grünen. Und ich habe ihn gefragt, was das für ein Morgen danach für ihn ist.
Ja, es ist ein bisschen wie Katerstimmung, ne? Wir hatten zwar mit Verlusten gerechnet, aber nicht in diesem Umfang, weil wir auch gedacht hatten, dass gerade nach den vielen Skandalen der AfD mehr Menschen sich Sorgen machen um die Demokratie und deshalb demokratische Parteien wählen. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Scheinbar ist diese AfD, ähnlich wie Trump in den USA, scheinbar völlig resistent gegen Skandale. Also sie können scheinbar machen, was sie wollen und werden trotzdem gewählt. Auch das macht einem natürlich als Demokrat große Sorgen.
Sie stehen ja als Grüne wie keine andere Partei für eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, Klimaschutzpolitik. Kann man sagen, Klimaschutz ist abgewählt worden bei dieser Europawahl?
Nein, das kann man nicht sagen, denn das wird in den nächsten Jahren das zentrale Thema bleiben. Wir alle merken ja, wie gravierend jetzt schon die Folgen sind. Also muss man nur nach Bayern schauen und ins Saarland. Es werden noch mehr Menschen merken, wie dramatisch dieser Klimawandel schon ist. Und vor allem auch die Bauern, die uns ja sehr kritisch gegenüberstehen, werden es merken. Man sagt zwar, man ist für Klimaschutz und ist auch bereit, was zu tun. Wenn es konkret wird, dann sieht das natürlich meistens ganz anders aus. Also es ist so eine ambivalente Haltung zwischen dem, ja, ich weiß, was uns droht, aber ich selber bin eigentlich noch nicht bereit, irgendwas zu ändern. Also ich glaube, man muss da auch die Bereitschaft, was zu ändern, nicht als Bedrohung darstellen, sondern dass die Menschen auch was davon haben.
Stichwort etwas ändern, das gilt möglicherweise auch für Ihre Partei. Sie können ja all das Ihren Wählerinnen und Wählern nicht vermitteln, dass es ein wichtiges Zukunftsthema ist. Viele sagen, das liegt an der Kommunikation der Partei, aber vielleicht auch daran, dass die Menschen das Gefühl haben, für Klimaschutz vor allem zur Kasse gebeten zu werden. Welche Fehler haben Sie im Wahlkampf gemacht?
Ja, das ist das Gefühl, was ich eben beschrieben habe, nach dem Motto, die Menschen wissen zwar, was kommen muss, aber sie sehen oftmals nicht, was können sie dafür tun und ist es jetzt immer nur eine Belastung oder kann es nicht tatsächlich auch ein Vorteil sein? Also gerade die Debatte um das Verbrenner aus war ja so ein Beispiel dafür. Ja, man weiß, man muss eigentlich in Zukunft Elektromobilität in den Vordergrund stellen, aber natürlich kauft man vielleicht erst nochmal ein Verbrennerauto. Das ist ja so der Widerspruch, den einzelnen Menschen miteinander haben.
Und aber Tatsache bleibt ja, sie können die Menschen nicht überzeugen.
Ja gut, wir können die Menschen nicht überzeugen, aber es sind ja jetzt nicht unsere Themen verschwunden, sondern wir müssen dafür sorgen, dass diese Themen wieder plötzlich in den Vordergrund rücken und die Maßnahmen auch besser erklären, warum wir Klimaschutz brauchen und wie man das umsetzt.
Eines müsste Sie auch sehr besorgen. Viele junge Menschen haben Sie als Wähler und Wählerinnen verloren. Die AfD ist da viel interessanter, viel attraktiver. Wieso erreichen Sie vor allem die jungen Menschen nicht mehr?
Ja, die Frage stelle ich mir natürlich auch und die müssen wir auch tatsächlich auch intensiv behandeln, weil das hat mich bei den Veranstaltungen mit Schülern auch immer überrascht. Also zum Beispiel war oftmals das Thema Krieg und Frieden im Mittelpunkt gestellt worden, auch der israel-palästinensische Krieg. Und das waren Themen, wo wir, glaube ich, wenig Antworten geben konnten. Und es wurde deshalb halt auch manchmal den Parolen der AfD gefolgt. Und das ist schon erschreckend. Ich glaube, man muss die jungen Menschen anders ansprechen. Das ist mit dem, wie wir es in den letzten Jahren oftmals gemacht haben, mit Leute Zeigefinger hoch und wir müssen uns ändern, dass man so junge Menschen nicht anspricht. Das andere ist, das habe ich auch gemerkt, dass viele junge Menschen vor allem auf TikTok kommunizieren. Und da sind wir schwach bis jetzt. Und ich glaube, wir müssen uns auf diesem Medium zuwenden.
Das ist eine Analyse, die wir auch schon seit Jahren eigentlich kennen, dass gerade auf TikTok nicht nur die Grünen, auch die SPD, die Union, ja, die FDP da eher schwach auf der Brust sind. Die Ampel kommt jetzt zusammengenommen auf rund 30%. Das ist das, was die Union ganz alleine schafft im Moment. Welche Konsequenzen hat das jetzt auch für Berlin? Der Blick nach Frankreich zeigt ja, Macron ruft jetzt sogar Neuwahlen aus.
Ja, ich glaube, das ist unwahrscheinlich, dass jetzt vor dem Jahr für der Bundestagswahl in Deutschland Neuwahlen ausgerufen werden. Ich glaube, es wird und muss sich in Berlin einiges ändern. Also dieses Hin- und Her-Gezackel muss mal ein Ende haben. Das sagen wahrscheinlich jetzt alle Ampelparteien, aber es ist ganz klar, die Performance der Bundesregierung ist schlecht und da muss man was ändern. Und ich hatte auch oft das Gefühl, das sage ich ja ganz ehrlich, oftmals wurde mir gesagt, ja, ihr Grünen lasst euch unterbuttern von der FDP oder von der SPD, ihr müsst stärker eure Themen in den Vordergrund stellen. Das habe ich oft gehört und ich glaube, das ist so bei vielen unserer Stammwähler auch ein Gefühl, was da ist, nach dem Motto, ihr kommt mit zu wenigen Punkten wirklich durch und ihr lasst euch oftmals die Butter vom Brot nehmen.
Was folgt jetzt für Sie und für die Grünen daraus für die Arbeit im EU-Parlament? Auch da ist die Fraktion ja geschrumpft. Sie sitzen da jetzt seit 15 Jahren. Was heißt das für Sie?
Naja, wir sind wieder auf das geschrumpft, was wir schon mal hatten. Also so ganz wechseln wir ja nicht. Jetzt kommt es halt drauf an, wir werden auch intensiv Gespräche mit den anderen Fraktionen führen. Ich glaube nicht, dass es ausgemacht ist, dass die Mehrheit für Frau von der Leyen durch drei Fraktionen schon klar ist. Es gibt auch viele Kritiker von Frau von der Leyen in der eigenen EVP-Fraktion. Insofern würde Frau von der Leyen sich mit Sicherheit keinen Gefallen tun, wenn sie uns jetzt gar nicht berücksichtigt. Und wir haben ganz klar gesagt, dann ist entscheidend, wo die EVP am Ende ihre Mehrheiten sucht, ob in der Mitte oder am rechten Rand. Und natürlich kann man jetzt und muss man erwarten, dass der Green Deal fortgesetzt wird. Das ist doch, glaube ich, ein zentraler Punkt.
Und wir schauen uns die Situation bzw. das Wahlergebnis in Hessen auch nochmal genauer an. Da ist das Bild leicht verschoben im Vergleich zum deutschlandweiten Ergebnis. Auch hier die Union weit vorn mit auch 30%. Auf Rang 2 landet in Hessen die SPD, aber nur mit 16,4%. Die AfD hier dritte Kraft. In Hessen liegt bei 13,6%. Die Grünen sind regelrecht abgestürzt. Auch in Hessen landen bei knapp 13%. Das sind aber über 10% weniger als bei der letzten Europawahl. Und die FDP hat ihr Ergebnis gehalten, liegt bei 6,3 in Hessen. Isabel Schnitzler ist die Spitzenkandidatin der FDP in Hessen, hat es ganz knapp nicht geschafft, ins EU-Parlament einzuziehen. Und ich habe sie gefragt, wie groß die Enttäuschung ist.
Die Enttäuschung ist da. Ich freue mich natürlich, dass wir insgesamt unser Ergebnis halten konnten. Hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, damit es für mich auch noch gereicht hätte. Und besonders tut es mir natürlich auch leid für all die fleißigen Helfer und Kämpfer der letzten Wochen und Monate.
Die haben viel versucht und viel dafür getan, dass ihr Wahlergebnis am Ende besser aussieht. Für die FDP insgesamt ist es auch ganz interessant. Die lag ja in den Umfragen in den letzten Wochen zurück, hat auf den letzten Metern dann nochmal Boden gut gemacht. Wie erklären Sie sich das?
Durch kluge Wahlentscheidungen der Wähler. Nein, tatsächlich glaube ich, dass die Umfragen uns insofern nochmal Rückenwind gegeben haben, als wir eine wahnsinnig gute Spitzenkandidatin hatten und Marie Agnes sicherlich den einen oder anderen noch überzeugen konnte, die Stimme den Liberalen zu geben.
Ihre Spitzenkandidatin auf Bundesebene, Marie Agnes Strack-Zimmermann. Und doch haben Sie ja auch viel dafür getan, nicht Sie persönlich, aber die FDP, dass Sie gerade auf europäischer Ebene immer wieder auch als bremsende Partei aufgefallen sind, zumindest so gewirkt haben. Sie stellen sich ja gegen das Aus für Verbrennermotoren in der EU ab
2035 entgegen ihren Koalitionspartnern. Sie haben sich auch beim Lieferkettengesetz in allerletzter Minute gegen die Koalitionsvereinbarung gestellt, was dann zur Enthaltung innerhalb der EU geführt hat. Ohne da jetzt in die Details zu gehen, aber das hat vermutlich auch nicht dazu beigetragen, dass das Ergebnis jetzt doch vielleicht noch ein bisschen besser ist.
Sie haben ja gerade eben auch gesagt, dass wir bremsen. Ich glaube, die richtige Formulierung wäre eher, dass wir Wort halten. Das, was wir versprechen als Liberale, wofür wir uns einsetzen, das ist auch das, was wir auf Europaebene versuchen durchzusetzen und für die Europapolitik. Und dazu gehört eben auch eine vernünftige Umweltpolitik. Und ich glaube, es zeigt ja auch, dass die anderen Parteien anfangen, gegenzusteuern und ein bisschen von ihren Haltungen aus 2019 noch abzuweichen, gibt uns vielleicht auch recht.
Schauen wir auf die Partner in der Ampelkoalition in Berlin. Die haben massiv verloren. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Arbeit der Ampelregierung in Berlin?
Nun ja, es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass man in einer Regierung, in der es knarzt, nicht unbedingt mit den besten Ergebnissen für die nächste Wahl rausgeht. Insofern überrascht das nur sehr bedingt. Insgesamt glaube ich aber, dass es uns deutlich macht, dass wir den Wähler nicht zufriedenstellen können mit dem, was wir in der Ampelkoalition derzeit so fabrizieren und vielleicht auch das ein oder andere Kommunikationsdefizit haben.
Da schließen Sie sich als FDP auch mit ein?
Absolut, wir sind ja Teil des Koalitionsteams.
Wir erleben, wenn wir auf Europa schauen, einen starken Aufschwung für Parteien aus dem rechten und rechtsradikalen Spektrum, europakritisch bis europafeindlich. Und Ihre liberale Fraktion ist jetzt auch noch mal kleiner geworden. Das liegt auch an der krachenden Wahlniederlage für Macron in Frankreich. Was bedeutet das vor allem jetzt auch für die Arbeit der FDP im EU-Parlament?
Nun, es wird sich zeigen. Wir haben ja auch einige kleine Parteien, die sich noch sortieren werden und in Fraktionen sortieren werden. Alles in allem glaube ich, dass uns insgesamt der Drang der Wähler an die Ränder ein bisschen besorgen darf und vor allen Dingen auch ein Alarmsignal ist, für die nächsten 5 Jahre eine Arbeit zu leisten, dass wir das ein Stück weit auffangen. Denn uns ist nicht geholfen, wenn wir anfangen, die Menschen, die rechtsextrem oder auch populistisch wählen, ein Stück weit an die Wand zu stellen und nicht mehr mit in den Diskurs einzubeziehen. Das ist, glaube ich, das, was wir definitiv vermeiden wollen. Und wir wollen eine ordentliche Politik machen, aufklären. Ich finde es bemerkenswert, dass eine Partei wie BSW, wo die meisten irgendwie, glaube ich, auch gar nicht wissen, wer da eigentlich so richtig kandidiert, weil Sarah Wagenknecht jedenfalls ist es nicht. Und dass die so ein wahnsinniges Ergebnis aus dem Stand erzielen kann, das, glaube ich, zeigt ganz deutlich, dass die Wähler vor allen Dingen unzufrieden sind.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.